SRF 2 Kultur.
Hübsch schaut es aus in Canarsie. Dieses Viertel im Stadtteil Brooklyn liegt idyllisch an der Jamaica Bay, einer durch Long Island abgeschirmten Lagune. In den ruhigen Straßen mit Alleen reiht sich Backstein an Backsteinhäuschen. Der Canarsie Pier ist eine wahre Freizeitoase.
People still come out to fish, they still come out to walk. These are walking trails all along here.
Die Menschen kommen zum Fischen hierher, auch zum Spazierengehen. Im Sommer ist das eine sehr beliebte Gegend, erzählt Sandy Webster.
This is a very vibrant area, especially for the summertime.
Sie wohnt nur ein paar Häuserblöcke vom Pier entfernt. Und nur so nebenbei, dass sie den gleichen Vornamen trägt wie der berüchtigte Hurricane, hat ihr unendlich viele müde Witze eingebracht. Wenn man jetzt durch Canarsie fährt, käme man nicht auf die Idee, dass vor einem Jahr noch alles in Wasser und Schlamm erstickte. Das traf nach Hurricane Sandy auf weite Teile New Yorks und New Jerseys zu. Die Schäden sind noch lange nicht alle behoben. Und die Diskussion, wie man die Region langfristig gegen heftige Stürme sowie den durch den Klimawandel bedingten Anstieg des Meeresspiegels rüsten soll, ist im vollen Gange. Bei Kontext begrüßt sie Madeleine Amberger. Doch zurück nach Canarsie, wo alles so adrett und sauber aussieht. Der schöne Schein trügt, sagt Sandy Webster.
I would say that's the exterior view.
Innen drinnen sind viele Häuser noch immer entkernt, erzählt die Business-Mentorin. Vor allem das Erdgeschoss, wo der schwarze Schimmel am schlimmsten war. Alte Leute können sich die Sanierung ihrer Häuser meist nicht leisten. Viele hatten in Canarsie keine Versicherung gegen Hochwasser. Dabei ist das nicht einmal die Schuld der Bürger. Denn irgendwie ist die Stadtverwaltung über die Jahrzehnte nie dazu gekommen, Canarsie, das doch direkt am Meer liegt, als Überschwemmungszone A zu kategorisieren. Daher bestand kein Versicherungs- und übrigens auch kein Evakuierungszwang. Nach Hurricane Sandy würden nun viele Anrainer gerne Wände entlang der Jamaica Bay sehen, doch es sieht nicht so aus, als würden welche errichtet werden.
I don't see anything going up. As a barrier to something happening again.
Das heißt für sie selber, so Sandy Webster, wer weiß, wie lange sie noch in Canarsie leben kann. Die Generalsanierung ihres Hauses nach Sandy kostete sie $40,000. Eine zweite würde sie sich nie leisten können.
A second time would really be a hit.
Touristen, die heute den Big Apple besuchen, bemerken auf den ersten Blick nichts von der damaligen Zerstörung. Die Parkbänke an der Hudson-Promenade im Battery Park sind einladend wie eh und je. Selbst der schlimm verwüstete Vergnügungspark auf Coney Island im Stadtteil Brooklyn hat wieder eröffnet. Mit allem Drum und Dran, samt Riesenrad und nächstens weltberühmter Hotdog-Bude. Doch in besonders schwer betroffenen Gegenden wie etwa Rockaway im Stadtteil Queens oder auch in mehreren Strandgemeinden im Stadtteil Staten Island wird noch repariert und gehämmert. So manche hat aufgegeben und ist weggezogen. Der Wiederaufbau ist also teils erfolgreich, teils freilich nicht so sehr. Eric Kleinenberg richtete nach Sandy an der New York University das Superstorm Research Lab ein. Wie katastrophal war der durch Sandy verursachte Schaden? Was muss alles repariert, saniert, überholt oder neu erfunden werden?
We really need to rebuild the infrastructure.
Die knappe Antwort, die ganze Infrastruktur muss erneuert werden, erklärt der Soziologe.
The subways flooded, the tunnels flooded, the power grid went down.
Die U-Bahn-Tunnels wurden überschwemmt, die Energieversorgung brach zusammen. Der Grund war, die Schutzwand der Transformatorenstation an der 14. Straße auf der Ostseite Manhattans war einen knappen halben Meter zu niedrig. Die Generatoren, die Lower Manhattan versorgen, standen auf dem Boden statt auf einer erhöhten Plattform. Als das Wasser über die Wand schwappte, kam es zur Explosion. Die Kommunikationsinfrastruktur lag auch da nieder. Die Mobiltelefone funktionierten nicht, weil die Kabel für die Funkmasten durch das Salzwasser beschädigt wurden. Und auch die sozialen Gemeinschaften haben durch Sandy Schaden gelitten.
The communities around New York City and the region need to be rebuilt, because they have been damaged too.
Einer hat schon lange vor einer solchen Flutkatastrophe gewarnt. Das ist Klaus Jakob. Der gebürtige Deutsche ist Geophysiker an der Columbia University. Schon seit 2000 arbeiten er und sein Team an Klimaszenarien für New York im 21. Jahrhundert. Die Forscher entwickelten stufenweise prognostische Modelle, wie viel Anstieg des Meeresspiegels jeweils welche Folgen nach sich ziehen würde. Und das für alle Straßen und für alle U-Bahn-Tunnel für ganz New York. Und siehe da, Sandy und die Folgen passen genau in eines der Prognosemodelle.
Das entspricht ungefähr der 100-Jahr-Überschwemmung mit 2 Fuß Anhebung des Meeresspiegels. Sodass wir also wussten, was eigentlich passieren würde, weil wir diese 60 Zentimeter Anhebung vom Meeresspiegel mit einbezogen hatten. Und es war also fast lächerlich, wie genau die Vorhersage war. Also es war wirklich erstaunlich.
So betrachtet war also Sandy ein Vorgeschmack auf die Zukunft in ein paar Jahrzehnten. Der Sturm zeigte deutlich auf. Die Stadt ist in keiner Weise für ihre Zukunft gerüstet. Weder für die zu erwartende Erhöhung des Meeresspiegels, noch für die gelegentlichen Katastrophenstürme, geschweige denn für beides. Der Soziologe Eric Kleinenberg geht mit seinen Landsleuten hart ins Gericht.
We have been notoriously stupid when it comes to dealing with climate change, right?
Wir sind bekannterweise dumm, wenn es darum geht, mit dem Klimawandel zurechtzukommen. In den USA hat die Verleugnung von Klimawandel jeden Fortschritt, sich daran anzupassen, behindert. Wir haben keine sozialpolitischen Maßnahmen entwickelt, die Städte oder Menschen schützen würden. Und jetzt bekommen wir dafür die Rechnung präsentiert.
Übers letzte Jahr ist Eric Kleinenberg eines aufgefallen. Die Menschen sprechen nun öfter über Klimawandel als früher. Doch ob sich daraus tatsächlich eine andere Haltung und letztlich politische Konsequenzen ergeben, das sei eine gute Frage. Zu New Yorks Ehrenrettung muss man freilich sagen, es liegen ja sehr wohl Ideen vor, wie man die Stadt besser schützen kann. 2010 veranstaltete MoMA, das renommierte Museum of Modern Art, die Ausstellung Rising Currents und stellte innovative Projekte für New Yorks Uferregionen vor. Stephen Cassell vom Architecture Research Office präsentierte seine Vision für den Südzipfel Manhattans.
The first part was looking at the areas that would be flooded by storm surge, which is around 60% of Lower Manhattan.
Als ersten Schritt konzentrierten wir uns auf die Gegenden, die durch eine Sturmflut besonders gefährdet wären. Das sind etwa 60% von Lower Manhattan. Wir entwarfen ein Netz von Straßen, deren Belag das Wasser absorbieren würde. Dann würde das Wasser zum Ufer kanalisiert werden, wo es abfließt. Außerdem sollte es mehr Grünflächen am Ufer geben, denn Erde absorbiert Wasser. Das ist bei Asphalt bekanntlich nicht der Fall.
Experimente mit absorbierendem Straßenbelag werden sicher bald in Manhattan stattfinden, glaubt Stephen Cassell. Er würde die Straßen und Gehsteige mit einem feinen Betonraster pflastern. Das Wasser würde sich nicht einfach ins Meer ergießen, sondern in das dem Ufer vorgelagerten Marschland. Dazu würde der Architekt am Zipfel Manhattans Land aufschütten. Außerdem will er Barriereinseln bauen.
They would be engineered almost like a series of little finger islands that stick out like a beard on the tip of Manhattan.
Die Inseln sehen aus wie kleine Finger, die am Zipfel von Manhattan ins Meer hinausragen. Dies wäre Grünraum. Wir glauben, man kann eine neue ökologische Infrastruktur bauen, die Hand in Hand mit der bestehenden Infrastruktur der Stadt funktioniert.
Create this new ecological infrastructure that works in parallel with the city's infrastructure.
Stephen Cassell ist nicht ganz so kritisch wie Eric Kleinenberg, dass New York bisher zu wenig unternommen hat, um die Widerstandsfähigkeit gegen Stürme und Klimawandel zu erhöhen. Zugegeben, wenig ist passiert, aber die Stadt sei international in zahlreicher Gesellschaft.
If you look at New Orleans, if you look at deltas around the world.
Egal, wo man hinsieht, ob New Orleans oder andere Delta-Regionen, etwa in China oder in Afrika, überall stellen sich die gleichen Probleme. Ich glaube, Menschen versuchen überall, den gleichen Problemkomplex zu bewältigen. Ich war kürzlich auf einer Konferenz in Calgary in Kanada. Dort hat sich gezeigt, viele denken derzeit darüber nach, was Widerstandsfähigkeit für eine Stadt eigentlich bedeutet. Die Definition ist noch am Entstehen. Das Konzept der Widerstandsfähigkeit gegen Klimawandel ist noch neu. Es wird sich über die nächsten 5 bis 10 Jahre sicher herausbilden.
And I think it will start to evolve over the next 5-10 years.
Es ist wie ein schlechter Reflex. Wenn eine Katastrophe passiert, dann ist der erste Gedanke, Technologie muss her. Je teurer, desto besser. Und genauso war es auch nach Sandy. Der Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, spekulierte, ob der Big Apple nicht durch massive, im Meer vorgelagerte Barrieren geschützt werden sollte. Kritiker hielten dagegen, ein solches Monsterprojekt für New York zu bauen, wäre zu teuer, dauerte zu lange und würde der New Yorker Geografie nicht gerecht. Mittlerweile diskutiert niemand mehr darüber. In noch Bürgermeister Michael Bloombergs Maßnahmenkatalog zur Flottenanpassung New Yorks an eine stürmischere Zukunft mit höherem Meeresspiegel kommen solche Bollwerke nicht vor. Sein Plan heißt SIR und steht abgekürzt für Special Initiative for Rebuilding and Resiliency. Der Plan für die Zukunft kostet 19 Milliarden Dollar, also etwa so viel, wie die Sandy-Schäden allein in New York ausgemacht haben. Die Maßnahmen reichen vom Aufschütten von Dünen bis zu neuen Bauvorschriften für Häuser in potenziellen Überschwemmungsgebieten und einer Stärkung der Infrastruktur. Signalanlagen in U-Bahn-Schächten sollen beispielsweise erhöht werden. Hochhäuser in Überschwemmungszonen müssen ihre elektrische Infrastruktur in obere Stockwerke verlegen. Ob tatsächlich alle 250 Empfehlungen auch umgesetzt werden, steht auf einem anderen Blatt. Das wird von der Finanzierung abhängen und von den Prioritäten des diese Woche frisch gewählten New Yorker Bürgermeisters Bill de Blasio. Dieser Plan, die Special Initiative for Rebuilding and Resiliency, ist zwar das ehrgeizigste Konzept für eine Klimaanpassung, das es in New York je gegeben hat, doch es gibt auch Kritiker, die meinen, der Zeithorizont des Plans für 2050 sei viel zu kurz. Man müsse längerfristig denken, bis mindestens 2100. Und viele vorgeschlagenen Maßnahmen seien zudem bloß Reparaturen und nicht innovativ genug. Eric Kleinenberg glaubt, New York könne viel aus internationalen Erfahrungen lernen.
There's good practices from around the world, so...
Es gibt überall auf der Welt gute Ideen. In Rio de Janeiro zum Beispiel gibt es ein smartes System von Sensoren, die in Echtzeit Information liefern, zum Beispiel über den Wasserstand. Oder ob es Probleme mit dem Abwassersystem gibt. Hier in New York versagte die Kanalisation nach Sandy. Milliarden Liter von unbehandelten Abwässern flossen in die Flüsse und ergossen sich gar über die Straßen und Gehsteige. Von Rio könnten wir etwas lernen.
So we could learn from them.
Die Umsetzung vieler guter Ideen erwartet sich Eric Kleinenberg vom internationalen Wettbewerb Rebuild by Design. Der Soziologe ist der Forschungsleiter dieser vom Weißen Haus gestarteten Initiative für den Wiederaufbau nach Sandy. Der Wettbewerb läuft noch bis März. Die multidisziplinären Teams haben bisher eine Fülle von verschiedenen lokalen und auch regionalen Vorschlägen vorgelegt. Von einer Restrukturierung von Versicherungen bis zur Aufschüttung von vorgelagerten Inseln oder Barrieren in Manhattans Battery Park, die in trockenen Zeiten als Parkbänke benutzbar wären. Keine Küstenstadt der Welt kommt drumherum, die Erfahrungen der Niederlande mit ihren komplexen Deichsystemen zu studieren. Auch Klaus Jakob von der Columbia University nennt Holland als Vorbild. Doch ihn interessiert dort eher ein neuerer Ansatz, nämlich die schwimmenden Häuser. Ihm gefällt das Konzept, dass man nicht versucht, das Wasser fernzuhalten. Man muss es einladen und damit leben lernen, sagt der Forscher. Die Wall Street, meint er, könnte zum Beispiel eine Wasserstadt werden.
Wo die Straßen allmählich Kanäle werden, wo man die unteren Etagen aufgibt, und dann würde man die Skyscraper mit Brücken verbinden und würde auch vorschlagen, dass wir nicht nur Yellow Taxis haben, gelbe Taxis, sondern auch gelbe Amphibien-Taxis haben, die also von der Straße ins Wasser gehen können und vom Wasser zurück in die Straße.
Little Venice on the Wall Street also. Das lässt sich sicher gut für die Touristenwerbung ausschlachten. Die umfassenden systematischen Studien stehen zwar noch aus, doch so viel geht aus Beobachtungen hervor. Überall dort, wo es beispielsweise breitere Strände und höhere Sanddünen gab, fiel der Schaden durch Hurricane Sandy weniger grimmig aus. Unter der Macht der Wellen zersplitterten etwa Strandpromenaden wie Streichhölzer. Ausgenommen in Bradley Beach im Staat New Jersey. Die Gemeinde liegt knapp 100 Kilometer südlich von New York. Weitsichtige Gemeinderäte ließen dort schon vor vielen Jahren Sanddünen in der Höhe von zwischen 5 und 8 Metern aufschütten. Und das teils zum Ärgernis der Bürger, die sich des Blicks auf den Ozean beraubt fühlten. Doch seit Sandy jammert darüber niemand mehr. Die Dünen blockierten die Flutwellen, die anderswo Hab und Gut vernichteten. Als Sandy die Ostküste verwüstete, war Katie Akemer von der kalifornischen Stanford University gerade dabei, systematisch den Zustand von natürlichen Barrieren entlang der kompletten US-Küste zu erheben. Dazu zählen beispielsweise die erwähnten Sanddünen, aber auch Marschland sowie Korallenriffe und Austernbänke.
There's mounting evidence of the role that ecosystems and these natural habitats.
Es gibt immer mehr Hinweise, dass Ökosysteme mit ihren verschiedenen natürlichen Habitaten das Risiko für die Küsten verringern. Das ist uns beispielsweise nach dem Tsunami in Asien 2004 und auch im Jahr darauf nach Hurricane Katrina in New Orleans aufgefallen. Doch bisher gab es keine Studie, die die verschiedenen ineinandergreifenden Elemente vereint. Dazu gehört, wo befinden sich diese wichtigen natürlichen Küstenhabitate und wo leben die Menschen, deren Leben sowie Hab und Gut zu schützen ist.
The really critical pieces of where those habitats are and where the people and property are.
Eine solche Bestandsaufnahme ist sinnvoll, denn in den USA leben immerhin 123 Millionen Menschen, also mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung, in Küstennähe. Wenn man die Landstriche entlang des Atlantiks, Pazifiks und dem Golf von Mexiko zusammenrechnet, dann erstrecken sich die US-Küstenzonen über rund 19.000 Kilometer.
The first step was just to map. Where do these natural habitats exist now?
Im ersten Schritt haben wir markiert, wo es welche natürlichen Habitate gibt. Also, wo genau liegen die Austernbänke, die Salzwassermarsche, Korallenriffe. All diese Lebensräume haben eine Schutzfunktion für die Küste. Als nächsten Schritt sammelten wir Informationen über verschiedene geografische Faktoren, die für eine Risikoeinschätzung wichtig sind. Also beispielsweise die Höhe der Wellen oder die bevorzugte Windrichtung. Handelt es sich um eine Felsküste oder um Sandstrände? All diese Elemente spielen bei der Kalkulierung des Risikos für Menschen und ihre Lebensräume eine Rolle.
Die Forscher analysierten die demografischen Daten außerdem dahingehend, wo besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen leben, also alte und ökonomisch benachteiligte Menschen. In New York war etwa die Hälfte der Todesopfer älter als 65 Jahre. Das Computermodell der Forschergruppe ergab, ein intaktes Küstenökosystem würde das Schadensrisiko bei einem Sturm um 50% reduzieren. Doch die natürlichen Barrieren, die Flutwellen bremsen, sind in vielen Regionen entweder ramponiert oder ganz verschwunden.
There used to be very large, extensive beds of oysters along the coast in the northeast.
Entlang der US-Nordostküste zum Beispiel hat es früher sehr große, ausgedehnte Austernbänke gegeben. Man hat sie über die letzten 100 Jahre leer gefischt. Will man sie sanieren, muss man Austernmuscheln einsammeln und in Küstennähe deponieren. Dort können dann neue Muschelkolonien wachsen. Austernbänke wirken wie ein Wall. Sie vermindern die Wucht der Wellen. Sie haben noch andere Vorteile. Dort, wo es Austernbänke gibt, gibt es auch Fischerei. Außerdem reinigen Austern das Wasser.
Like fisheries habitat and clean water.
New York sei in einer vergleichsweise glücklichen Lage, meint die Ökologin. Die Küstenökosysteme seien noch nicht völlig kaputt. Und die Investition in deren Wiederherstellung, also in weiche Infrastruktur, ist so niedrig, dass sie sich leicht argumentieren lässt. Zum Jahrestag von Hurricane Sandy fanden in New York und New Jersey viele Gedenkfeiern und Gottesdienste statt. So auch in der Worship and Praise Community Church in South Beach im Stadtviertel Staten Island, einer Manhattan vorgelagerten Insel. Die Küste Staten Islands wurde durch den Wirbelsturm teils schwerst verwüstet. Das Gebetshaus für eine bunte Gemeinde verschiedenster christlicher Glaubensbekenntnisse entpuppte sich als ganz besonderer Ort.
When Sandy happened, we were all without power. The only place that had power was this building.
Als der Hurrikan über New York zog, fiel in South Beach der Strom aus, erzählt die Anrainerin Janet Schmidt. Nur in einem Haus brannte Licht, im Gebetshaus. Daniel Bass, der in der Kirche aushilft, erinnert sich.
We decided, okay, let's give what we can. We can give coffee.
Wir dachten uns, wir geben, was wir können. Wir hatten nur Kaffee oder Tee anzubieten. Und die Leute konnten ihre Handys aufladen, damit sie ihre Verwandten anrufen konnten. Jeder wollte wissen, was ist mit meinem Bruder? Ist meine Mutter okay? Im Nu wurde das Gebetshaus zur Anlaufstelle für Organisationen wie das Rote Kreuz und für alle, die helfen wollten. Freilich herrschte nicht immer blanke Harmonie. Da war viel Zorn, erinnert sich Janet Schmidt.
They were just angry at the system.
Gegen die Behörden, die Politiker und dass die Zerstörung in Long Island und New Jersey so viel mehr Aufmerksamkeit zu bekommen schien, als die Verzweiflung auf Staten Island.
Long Island, New Jersey, Long Island and New Jersey. Nobody was talking about Staten Island.
Rückblickend, so Janet Schmidt, hat der Hurrikan das Zusammengehörigkeitsgefühl in South Beach verbessert.
A lot of my neighbors I saw every day and never spoke to them.
Früher kannte man die Nachbarn vom Sehen. Jetzt kennt man sie beim Namen und redet mit ihnen.
And before we just knew each other by face.
Was geschieht mit dem Sozialgefüge nach einer Naturkatastrophe? Wie wichtig ist es zum Überleben, für den Wiederaufbau? Das studiert der Soziologe Eric Kleinenberg seit längerem.
The truth is that you can't engineer a perfect system.
Tatsache ist, man kann kein perfektes System bauen. Der Strom wird ausfallen, Häuser werden überschwemmt werden. Das Kommunikationsnetz wird zusammenbrechen und dann stellt sich die Frage, wie sehr kann man sich auf die Menschen im unmittelbaren Umfeld und die soziale Infrastruktur verlassen, dass sie die Notsituation überbrücken helfen.
Das Sozialgefüge eines Viertels kann, im Katastrophenfall, über Leben und Tod entscheiden. Das wies der Soziologe in seiner klassischen Studie über die Hitzewelle in Chicago im Juli 1995 nach. Damals kam man mehr als 700 Menschen um.
In the heat wave, what protected people, even people in the poorest, most violent neighborhoods.
Was die Menschen in den ärmsten und gewalttätigsten Vierteln schützte, war eine lebendige soziale Infrastruktur, wo sich das Leben auf den Straßen abspielte, in den Coffeeshops, in den Bibliotheken. Solche Orte regen sozialen Kontakts waren überlebensnotwendig. Wer in einem solchen Viertel lebte, kam ziemlich sicher über die Runden. Doch wer in einem armen und zudem sozial desolaten Viertel lebte, wo die Menschen sich nirgendwo öffentlich zusammenfanden, in solchen Gegenden war das Risiko, an der Hitzewelle zu sterben, sehr viel größer.
That had dangerous sidewalks, that didn't have public places where people routinely gathered, you were much more likely to die.
Hurricane Sandy forderte, zum Glück, viel weniger Todesopfer als Chicagos Hitzewelle. Doch die Lehren von Chicago lassen sich auch auf New York anwenden.
After Sandy or a hurricane, no one's going to go to a senior center.
Nach einem Hurrikan geht niemand in ein Seniorenzentrum, um sich dort Essen zu holen, wenn er dieses Zentrum sonst nie besucht. Niemand sucht einen völlig fremden Ort zu einem Zeitpunkt auf, wenn man sich besonders verwundbar fühlt. Doch nach Sandy sind die Menschen sehr wohl in ihnen vertraute Clubs, Bibliotheken oder in andere öffentliche Einrichtungen gegangen. Das heißt, zum Aufbau der sozialen Widerstandsfähigkeit gehört, dass man in einem Viertel bestimmte Orte designiert, wo Menschen sich zusammenfinden können, wenn es für sie wichtig ist.
Die Widerstandsfähigkeit einer Region steht also auf mehreren Pfeilern. auf der Anpassung bzw. Neuerfindung von harter Infrastruktur, den Straßen, der Stromversorgung, dem öffentlichen Verkehrsnetz. Außerdem braucht es den Ausbau von dem, was man weiche Infrastruktur nennt, also die Natur zu Land und zu Wasser. Dazu gehören Dünen und Marschland beispielsweise. Und das dritte Element ist eben die soziale Gemeinschaft, denn ohne diese stehen Menschen Katastrophen nur schwer durch. Manche Gemeinschaften wurden durch Sandy freilich so sehr zerstört, dass es sie bald nicht mehr geben wird. Im Frühjahr 2013 stellte der Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, 500 Millionen Dollar für ein Rückkaufprogramm beiseite. Bürger konnten ihre beschädigten Häuser zum Prä-Hurricane-Marktwert an den Staat verkaufen. Dieses Land würde künftig nicht mehr verbaut, sondern der Natur zurückgegeben werden, sozusagen als Puffer gegen künftige Stürme. Die Stadt New York sowie der Nachbarstadt New Jersey starteten ähnliche Initiativen. Der Geophysiker Klaus Jakob hält viel von solchen Programmen, denn sie passen in sein Konzept, wie er sich in Zeiten des steigenden Meeresspiegels die seiner Meinung nach einzig mögliche Dauerlösung vorstellt. Und das ist schlichter geordneter Rückzug von der Küste. Der Cuomo-Vorschlag geht ihm noch lange nicht weit genug.
Das bedeutet, dass ungefähr nur 1.000 Häuser gekauft werden können. Das bedeutet ein Tropfen in einem großen, wir sagen hier, a drop in the bucket, ein kleiner Tropfen in einem großen Trog. Es ist der richtige Tropfen im richtigen Trog, aber es ist nur ein Tropfen. Wenn man also die Notwendigkeit ansieht, wie viele von den Häusern gekauft werden müssten, da müssten natürlich viele, viele Milliarden Dollars bereitgestellt werden, nicht nur eine halbe Milliarde.
Wie dramatisch oder wie lahm nun die anstehenden Anpassungsmaßnahmen in New York ausfallen werden, lässt sich jetzt noch nicht absehen. Was es vor allem braucht, ist politischer Wille. Der Geophysiker hat auch die richtigen Daten parat, um reformwilligen Politikern den Rücken zu stärken. Er analysierte Daten der staatlichen Katastrophenhilfe FEMA über mehrere Jahre. Er verglich dabei, wie Investitionen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von Gemeinden sich auf die spätere Schadenshöhe auswirkten.
Für jeden Dollar, den man investiert in Erhöhung der Widerstandsfähigkeit, man kriegt da zurück 4 Dollars in nicht erscheinenden Schäden. Man kriegt nicht Geld zurück, aber man vermindert die Schäden.
Mit einem Dollar Investition 4 Dollar zurückzubekommen, sei eine ganz wunderbar lukrative Geldanlage, meint Klaus Jakob. Der eine Haken dabei ist der Zeithorizont. Man weiß nie, wie bald man in den Genuss dieser Ersparnis kommt. Stellt sich der nächste Superhurricane schon im nächsten Jahr ein? Oder erst in 5, in 10 Jahren oder vielleicht gar erst in 50 Jahren? Solche Zeiträume übersteigen das typische öffentliche Kurzzeitgedächtnis bei weitem. Politiker wollen im Hier und Jetzt als Helden dastehen und nicht erst in 50 Jahren. Sie hörten einen Kontext von Madeleine Amberger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.